10 bis 23 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
MDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Heute den 6. von 22 Abschnitten. Der Schauplatz des Romans wechselt nun von Schloss Holkenäs in Schleswig nach Kopenhagen, der dänischen Hauptstadt, von der aus damals, wir schreiben das Jahr 1859, auch die Herzogtümer Schleswig und Holstein regiert wurden. Fontane hat, mindestens im Bereich des rein faktischen, ein ungemein genaues Bild der dänischen Zustände entworfen. Er brauchte das weltfrohe Hofleben in Kopenhagen aber auch als Kontrast zu der protestantischen Strenge auf Schloss Holkenäs. Gerade darin hatte ja die allmähliche Entfremdung zwischen Graf und Gräfin Holk ihre Ursache. Der wandelbare und ein wenig leichtlebige Holk suchte auch den Genuss des Lebens, wofür er bei der stets melancholischen, fast schon tugendstarren Christine am wenigsten Verständnis fand. Da wird er durch einen Brief seines Freundes Ebenezer Pence zum Hofdienst nach Kopenhagen abberufen. Und als Kammerherr der dänischen Prinzessin Maria Eleonore muss er dieser Aufforderung nachkommen. Beiden Eheleuten ist die Trennung nicht unwillkommen. Wenn sie getrennt waren, so hieß es, waren sie sich innerlich am nächsten. Jetzt aber hat Holk schon das Dampfschiff bestiegen und Frau und Kinder zusammen mit dem Fräulein von Dobschütz an der Landungsbrücke zurückgelassen. Christine in eher bangen Gefühlen und nicht bloß in Sorge um ihre beiden Kinder, Asta und Axel, die demnächst auf ein Internat sollen. Hören Sie wieder Gerd Westphal.
Die Gräfin schwieg und blickte vor sich hin. Und als sie nach einiger Zeit wieder auf das Meer hinaussah, sah sie von dem Dampfer nur noch den immer blasser werdenden Rauch, der wie ein Strich am Horizonte hinzog. Sie schien allerhand Gedanken nachzuhängen, und als die Dobschütz von der Seite her einen flüchtigen Blick auf die Freundin richtete, sah sie, dass eine Träne in deren Auge stand. »Was ist, Christine?« sagte sie. »Nichts.« »Und doch bist du so bewegt.« »Nichts«, wiederholte die Gräfin, »oder wenigstens nichts Bestimmtes. Aber es quält mich eine unbestimmte Angst. Und wenn ich nicht das Wahrsagen und Träumedeuten von Grund meiner Seele verabscheute, weil ich es für gottlos und auch für eine Quelle der Trübsal halte, so müsste ich dir von einem Traum erzählen, den ich diese letzte Nacht gehabt habe. Und war nicht einmal ein schrecklicher Traum, bloß ein trüber und schwermütiger. Ein Trauerzug war es, nur ich und du und in der Ferne Holk. Und mit einem Male war es ein Hochzeitszug, in dem ich ging, und dann war es wieder ein Trauerzug. Ich kann das Bild nicht loswerden. Dabei das Sonderbare, solange der Traum dauerte, habe ich mich nicht geängstigt. Und erst als ich wach wurde, kam die Angst. Und deshalb beunruhigte mich auch das, was Asta sagte. Noch gestern hätte mich's bloß erheitert, denn ich kenne das Kind und weiß, dass sie ganz so ist, wie du sagst. Und dann, offen gestanden, auch diese Reise ängstigt mich. Sieh, jetzt ist die Rauchfahne verschwunden. Aber Christine, das wirst du doch von dir abtun. Das ist ja wie sich fürchten, dass man vom Stuhl fällt oder dass die Decke einstürzt. Es stürzen Decken ein und Häuser auch. Und es scheitern auch Schiffe, die zwischen Glücksburg und Kopenhagen fahren. Aber Gott sei Dank doch bloß alle 100 Jahre einmal. Und einen trifft es dann. Und wer will sagen, wer dieser eine ist? Aber das ist es nicht, Julie. Ich denke nicht an ein Unglück unterwegs. Es sind ganz andere Dinge, die mich ängstigen. Ich freute mich, wie du weißt, auf diese stillen Tage, die zugleich geschäftige Tage werden sollten. Und seit heute früh freue ich mich nicht mehr darauf. Bist du wegen der Kinder anderen Sinnes geworden? Nein, es bleibt bei dem längst zwischen uns Besprochenen. Und nur wegen Axel schwankt es noch mit dem Wohin. Aber auch das wird sich unschwer regeln. Nein, Julie, was mich in meinem Gemüte seit heute früh beschäftigt, ist einfach das, ich durfte Holk nicht reisen lassen. Oder doch nicht allein. Ich habe diese sonderbare Stellung immer mit Unbehagen und Misstrauen angesehen Und wenn er auch diesmal hinüber musste, weil sein Nichterscheinen eine Beleidigung gewesen wäre, so musste ich mit ihm gehen. Die Dobschütz, überrascht, mühte sich, ein Lächeln zu unterdrücken. Eifersüchtig? Und während sie so fragte, nahm sie die Hand der Gräfin und fühlte, dass diese zitterte. Du schweigst, also getroffen, also wirklich eifersüchtig. Sonst würdest du sprechen und mich auslachen. Man lernt doch nie aus, auch nicht in dem Herzen seiner besten Freundin. Eine Pause trat ein, für beide peinlich, besonders für die Dobschütz, die das alles so ganz wider Wunsch und Willen heraufbeschworen hatte. Ja, Verlegenheit auf beiden Seiten. So viel war gewiss. Und diese Verlegenheit wieder aus dem Wege zu räumen, das war nur möglich, wenn das Gespräch, wie es begonnen, mit allem Freimut fortgesetzt wurde. Gönnst du mir noch ein Wort? Die Gräfin nickte. Nun denn, Christine, ich war in vielen Häusern und habe manches gesehen, was ich viel lieber nicht gesehen hätte. Die Herrensitze lassen oft viel zu wünschen übrig, aber wenn ich je umgekehrt ein zuverlässiges Haus gefunden habe, so ist es das eure. Du bist ein Engel, wie alle schönen Frauen, wenn sie nicht bloß schön, sondern auch gut sind. Ein Fall, der freilich selten eintritt, und ich persönlich wenigstens habe nichts Besseres kennengelernt als dich. Aber gleich nach dir kommt dein Mann. Er ist in dem, um das sich's hier handelt, ein Muster. Und wenn ich einem Fremden zeigen sollte, was ein deutsches Haus und deutsche Sitte sei, so nehme ich ihn beim Schopf und brächte ihn einfach hierher, nach Holkenäs. Der Gräfin Antlitz verklärte sich. Ja, Christine, du bist alles in allem doch eine sehr bevorzugte Frau. Holk ist aufrichtig und zuverlässig. Und wenn drüben in Kopenhagen auch jede dritte Frau die Frau Putifar in Person wäre, du wärest seiner doch sicher. Und schließlich, Christine, wenn dir trotz alledem immer noch ein Zweifel käme, was dann? Dann müsstest du den Zweifel nicht aufkommen lassen und dir's klug und liebevoll einreden, es sei anders. Ein schöner Glaube beglückt und bessert und stellt wieder her. Und ein schlimmer Argwohn verdirbt alles. Ach, meine liebe Julie, das sagst du so hin, weil du, so viel du von unserem Haus und Leben kennst, doch nicht recht weißt. Und du sagtest eben selbst so was, wie es in meinem Herzen eigentlich aussieht. Du weißt alles, und doch auch wieder nicht. Ich glaube, wie Ehen sind, das wissen immer nur die Eheleute selbst. Und mitunter wissen es auch die nicht. Wer draußen steht, der sieht jeden Missmut und hört jeden Streit. Denn sonderbar zu sagen, von ihren Fehden und Streitigkeiten verbergen die Eheleute meistens nicht viel vor der Welt. Ja, mitunter ist es fast, als sollten es andere hören. Und als würde das Heftigste gerade für andere gesprochen. Aber das gibt doch ein falsches Bild. Denn eine Ehe, wenn nur noch etwas Liebe da ist, hat doch auch immer noch eine andere Seite. Sieh, Julie, wenn ich Holk in irgendeiner Sache sprechen will und suche ihn in seinem Zimmer auf und sehe, dass er rechnet oder schreibt, so nehme ich ein Buch und setze mich ihm gegenüber und sage, lass dich nicht stören, Holk, ich warte. Und dann, während ich lese oder auch nur so tue, sehe ich oft über das Buch fort und freue mich über sein gutes, liebes Gesicht und möchte auf ihn zufliegen und ihm sagen, bester Holk. Sieh, Julie, das kommt auch vor, aber niemand sieht es und niemand hört es. Ach, Christine, dass ich das aus deinem Munde höre, das freut mich mehr, als ich dir sagen kann. Ich habe mich manchmal um euch und euer Glück geängstigt, aber wenn es so ist, es ist so. Julie, ganz so, mitunter mir selbst zum Trotz, aber gerade weil es so ist, deshalb hast du doch Unrecht mit deinem Rate, dass man immer das Beste glauben und mitunter sogar die Augen schließen müsse. Das geht nicht so, wenn man wen liebt. Und dann, liebe Julie, hast du doch auch Unrecht oder wenigstens ein halbes mit dem, was du über Holk sagst. Er ist gut und treu, der beste Mann von der Welt, das ist richtig. Aber doch auch schwach und eitel. Und Kopenhagen ist nicht der Ort, einen schwachen Charakter festzumachen. Sieh, Julie, du machst seinen Advokaten und tust es mit aller Überzeugung. Aber du sprichst doch auch von Möglichkeiten. Und die gerade lasten mir jetzt auf der Seele. Die Dobschütz wollte weiter beruhigen, aber Philipp kam und übergab einen Brief, den ein Bote von Arnewiek her eben überbracht hatte. Die Gräfin nahm an, dass er von ihrem Bruder sei, als sie aber die Aufschrift überflog, sah sie, dass er von Schwarzkoppen kam. Und nun las sie: »Gnädigste Frau, ich habe mich seit vorgestern eingehender mit der zwischen uns verhandelten Frage beschäftigt und bin die Reihe der Erziehungsinstitute durchgegangen, die für Axel in Betracht kommen können. Einige der besten sind zu streng, nicht bloß in der Disziplin, sondern wohl auch kirchlich. Und so möchte ich denn annehmen, dass das Bunzlauer Pädagogium den zu stellenden Anforderungen am meisten entspricht. Ich kenne den Vorstand und würde mir die Erlaubnis, in dieser Angelegenheit ein paar einführende Worte an denselben schreiben zu dürfen, zur Ehre schätzen. Außerdem ist gnadenfrei, verhältnismäßig nah, so dass die Geschwister sich öfter sehen, auch die Sommerferienreise gemeinschaftlich machen können. Gnädigste Gräfin, in vorzüglicher Ergebenheit, Ihr Schwarzkoppen.« »Nun, Julie, das trifft sich gut. Ich verlasse mich in dieser Frage ganz auf unseren Freund drüben. Und Holk hat mir ja freie Hand gegeben. Wie gut, dass wir nun etwas vorhaben. Heute noch schreiben wir auf, was jedes der Kinder braucht. Es wird eine Welt von Sachen sein. Und dann kommt die Reise und du musst uns natürlich begleiten. Ich freue mich von ganzem Herzen. Und du wirst es auch, mein geliebtes Gnadenfrei wiederzusehen. Und wenn ich dann daran denke, wie mein Bruder, ach, lang ist's her, mich von dort abholte und Holk mit ihm, fast war es wie der Leuchtturm, von dem Kapitän Brötstedt seine Bornholmerin herunterholte. Nun, ein Leuchtturm war es gewiss, für dich und mich. Ein Licht fürs Leben und hoffentlich bis in den Tod. Die Dampfschifffahrt ging gut und es war noch nicht 9 Uhr abends heran, als der König Christian zwischen Nieholm und Tolboden in den Kopenhagener Hafen einbog. Holk stand auf Deck und genoss eines herrlichen Anblickes. Über ihm funkelten die Sterne in fast schon winterlicher Klarheit und mit ihnen zugleich spiegelten sich die Uferlichter in der schimmernden Wasserfläche. Schiffsvolk und Kommissionäre drängten sich heran, die Kutscher hoben ihre Peitschen und warteten eines zustimmenden Winkes. Holk aber, der es vorzog, die wenigen 100 Schritte bis zur Dronningens Zwergade zu Fuß zu machen, lehnte alle Dienste ab und gab dem Schiffssteward nur Weisung, ihm sein Gepäck so bald wie möglich bis in die Wohnung der Witwe Hansen zu schicken. Dann ging er nach einem freundlichen Abschied vom Kapitän das Bollwerk entlang, erst auf den Sankt-Annen-Platz und von hier aus in kurzer Biegung auf die Dronningens Zwergade zu, wo gleich links das zweistöckige Haus der Witwe Hansen gelegen war. Als er hier nach wenigen Minuten von der anderen Seite der Straße her seiner Wohnung ansichtig wurde, sah er musternd hinüber und freute sich des sauberen und anheimelnden Eindrucks, den das Ganze machte. Der erste Stock, in dem sich seine 2 Zimmer befanden, war schon erleuchtet und die Schiebefenster, um frische Luft einzulassen, waren ein wenig geöffnet. Ich wette, es brennt auch ein Feuer im Kamin. Ein Ideal von einer Wirtin. Unter diesen Betrachtungen schritt er über den Damm auf das Haus zu und tat mit dem Klopfer einen guten Schlag, nicht zu laut und nicht zu leise. Gleich danach wurde denn auch geöffnet und Witwe Hansen in Person, eine noch hübsche Frau von beinahe 50, begrüßte den Grafen mit einer Art Herzlichkeit und sprach ihm ihre Freude aus, ihn noch in diesem Jahre wiederzusehen, während sie doch frühestens von Neujahr an darauf gerechnet habe. Dass Baron Bille, der doch kein Kind mehr, auch gerade die Masern kriegen musste, aber so ist es im Leben, dem einen sein Schad ist, dem anderen sein Nutz. Unter diesen Worten war die Wirtin in den Flur zurückgetreten, um vorangehend dem Grafen hinaufzuleuchten. Dieser folgte denn auch. Unten an der Treppe aber blieb er einen Augenblick stehen, was nach dem Anblick, der sich im Boot kaum ausbleiben konnte. Die 2. Hälfte des nur schmalen Hausflurs lag nach hinten zu wie in Nacht. Ganz zuletzt aber da, wo mutmaßlich eine zur Küche führende Tür aufstand, fiel ein Lichtschein in den dunklen Flur hinein und in diesem Lichtschein stand eine junge Frau. Vielleicht um zu sehen, noch wahrscheinlicher um gesehen zu werden. Holk war betroffen und sagte wohl ihrer Frau Tochter, Ich habe schon davon gehört und dass sie diesmal ihren Ehemann nicht begleitet hat. Die Witwe Hansen bestätigte Holks Frage nur ganz kurz, mutmaßlich, weil sie durch eine längere Mitteilung ihrerseits die Wirkung des Bildes nicht abschwächen wollte. Oben in den Zimmern, die mit schweren Teppichen ausgelegt und mit Vasen und anderen chinesisch-japanischen Porzellansachen reich, aber nicht überladen, geschmückt waren, zeigte sich alles so, wie es Holk vermutet hatte. Die Lichter brannten, das Feuer im Kamin war da und auf dem Sofatische standen Früchte, mehr wohl um den anheimelnden Eindruck eines Stilllebens zu steigern, als um gegessen zu werden. Neben der Fruchtschale lagen die Karten von Baron Penz und Baron Erichsen, die beide vor einer Stunde bereits dagewesen waren und nach dem Grafen gefragt hatten. Sie würden wiederkommen. In diesem Augenblick hörte man unten auf dem Hausflur sprechen. »Es werden meine Sachen sein«, sagte Holk und erwartete die junge Frau, deren Bild ihn noch beschäftigte, samt ein paar koffertragenden Schiffsleuten eintreten zu sehen. Aber die junge Frau kam nicht. Auch nicht das Gepäck. Wohl aber erschienen beide Freiherren, mit denen sich nun Holk begrüßte. Mit Penz herzlich und jovial, mit Erichsen artig und etwas zurückhaltend. Frau Hansen machte Miene, sich zurückzuziehen und fragte nur noch, was der Herr Graf für den Abend befehle. Holk wollte auch darauf antworten, Penz aber ließ es nicht dazu kommen und sagte, »Liebe Frau Hansen, Graf Holk hat für heute gar keine Wünsche mehr, ausgenommen den, uns zu Vinzenz zu begleiten. Sie müssen sich's gefallen lassen, dass wir ihn Ihnen gleich im ersten Moment wieder entführen, Ihnen und der Frau Tochter. Wobei mir einfällt, sind denn Nachrichten von Kapitän Hansen da, diesem glücklichsten und beneidenswertesten und zugleich leichtsinnigsten aller Ehemänner? Wenn ich solche Frau hätte, hätte ich mich für ein Metier entschieden, das mich jeden Tag runde 24 Stunden ans Haus fesselte. Schiffskapitän wäre jedenfalls das Letzte gewesen.« Witwe Hansen war sichtlich erheitert, rückte sich aber doch einigermaßen ernsthaft zurecht und sagte mit einer gewissen Matronenwürde, »Ach, Herr Baron, wer immer auf seinen Mann wartet, der denkt nicht an andere. Mein Seliger war ja auch Kapitän und ich habe immer bloß an ihn gedacht.« Penz lachte. »Nun, Frau Hansen, was einem die Frauen sagen, das muss man glauben. Das geht nicht anders. Und ich will es auch versuchen.« Und dabei nahm er Holk am Arm, um ihn zu gemeinschaftlichem Abendessen und obligater Plauderei zu Vinzenz Restaurant zu führen. Baron Erichsen folgte mit einem Gesichtsausdruck, der die voraufgegangenen Kordialitäten mit der Wirtin zu missbilligen schien, trotzdem er sie als Penzsche Verkehrsform genugsam kannte. Die Witwe Hansen ihrerseits aber hatte bereits die Glocke von einer der beiden Lampen genommen und leuchtete hinab, bis die drei Herren das Haus verlassen hatten. Penz und Erichsen waren Gegensätze, was nicht ausschloss, dass sie sich ziemlich gut standen. Mit Penz stand sich übrigens jeder gut, weil er nicht bloß zu dem holländischen Sprichworte »Wundere dich allenfalls, aber ärgere dich nicht«, von ganzem Herzen hielt, sondern diesen Weisheitssatz auch noch überbot. Er hatte nämlich auch das »Sich-Wundern« schon hinter sich. Auch das war ihm schon um einen Grad zu viel. Er bekannte sich vielmehr zu »Ridesisapis« und nahm alles von der heiteren Seite. Dem alten Pilatus Worte »Was ist Wahrheit?« gab er in Leben, Politik und Kirche die weiteste Ausdehnung. Und sich über Moralfragen zu erhitzen, bei deren Erörterung er regelmäßig die Griechen, Ägypter, Inder und Tscherkessen als Vertreter jeder Richtung in Leben und Liebe zitierte, war ihm einfach ein Beweis tiefer Nichtbildung und äußerster Unvertrautheit mit den wechselnden Formen menschlicher Vergesellschaftung, wie er sich unter Lüftung seiner kleinen Goldbrille gern ausdrückte. Man sah dann jedes Mal, wie die kleinen Augen pfiffig und überlegen lächelten. Er war ein 60er, unverheiratet und natürlich gourmand. Die Prinzessin hielt auf ihn, weil er sie nie gelangweilt und sein nicht leichtes Amt anscheinend spielend und doch immer mit großer Akkuratesse verwaltet hatte. Das ließ manches andere vergessen, vor allem auch das, dass er all seiner Meriten unerachtet, doch eigentlich in allem, was Erscheinung anging, eine komische Figur war. Solange er bei Tische saß, ging es. Wenn er dann aber aufstand, zeigte sich's, was die Natur einerseits zu viel und andererseits zu wenig für ihn getan hatte. Seine Sockelpartie nämlich ließ viel zu wünschen übrig, was die Prinzessin dahin ausdrückte, sie habe nie einen Menschen gesehen, der so wenig auf Stelzen ginge wie Baron Penz. Da sie dies Wort immer nur zitierte, wenn in seinem Sprechen etwas moralisch sehr Ungestelztes vorausgegangen war, so genoss sie dabei die Doppelfreude, ihn mit ein und demselben Worte ridikulisiert und beglückt zu haben. Er war von großer Beweglichkeit und hätte danach ein ewiges Leben versprochen, wenn nicht sein Embonpoint, sein kurzer Hals und sein geröteter Teint gewesen wären, drei Dinge, die den Apoplektikus verrieten. Als Penz Gegenstück konnte Erichsen gelten. Wie jener ein Apoplektikus, so war dieser ein geborener Hektikus. Er stammte aus einer Schwindsuchtsfamilie, die, weil sie sehr reich war, die Kirchhöfe sämtlicher klimatischen Kurorte mit Denkmälern aus Marmor, Sienit und Bronze versorgt hatten. Die Zeichen der Unsterblichkeit auf eben diesen Denkmälern waren aber überall dieselben. Und in Nizza, San Remo, Funchal und Kairo, ja prosaischerweise auch in Görbersdorf, schwebte der Schmetterling, als wenn er das Wappen der Erichsen gewesen wäre, himmelan. Auch unser gegenwärtiger Kammerherr Erichsen, seit etwa 10 Jahren im Dienste der Prinzessin, hatte den ganzen Kursus durchschmarutzt, ihn aber glücklicher absolviert als andere seines Namens. Von seinem 40. Jahre an war er sesshaft geworden und konnte sich die ruhigen Tage gönnen, was er so weit trieb, dass er kaum noch Kopenhagen verließ. Er hatte das Reisen satt bekommen. Zugleich aber aus seinen ärztlich verordneten Entsagungstagen auch eine Abneigung gegen alle Extravaganzen in sein derzeitiges Hofleben mit herübergenommen, daran gewöhnt, von Milchhühnerbrust und Emserkränchen zu leben, fiel ihm, wie Penz sagte, bei Festmahlen und Freudenfeiern immer nur die Aufgabe zu, durch seine lange, einem Ausrufungszeichen gleichende Gestalt vor allem, was an Bacchus' Kultus erinnern konnte, zu warnen. Erichsen, das Gewissen, war einer der vielen Beinamen, die Penz ihm gegeben hatte. Von dem Hause der Witwe Hansen in den Dronningens Tvergade bis zu Vinzenz Restaurant am Kongensnitorf war nur ein Weg von 5 Minuten. Erichsen musste nach Penz' Weisung rekognoszierend vorangehen, weil ihm seine 6 Fuß einen besseren Überblick über die Vinzenzsche Platzzustände gestatten würden. Und zu dieser vorsichtigen Weisung, so scherzhaft sie gegeben war, war nur zu guter Grund vorhanden, denn als 1 Minute nach Erichsen auch Penz und Holk in das Lokal eintraten, schien es unmöglich, einen noch unbesetzten Tisch zu finden. Aber schließlich entdeckte man doch eine gute Ecke, die nicht nur ein paar bequeme Plätze, sondern ein behagliches Beobachten versprach. Ich denke, wir beginnen mit einem mittleren Rüdesheimer. Dr. Grämig, beiläufig der lustigste Mensch von der Welt, sagte mir neulich, es sei merkwürdig, dass ich noch ohne Podagra sei. Worauf ich nicht bloß meiner Lebensweise, sondern ganz besonders auch meiner Lebensstellung nach einen sozusagen historisch verbrieften Anspruch hätte. Je mehr er aber damit recht haben mochte, je mehr gilt es für mich, die noch freie Spanne Zeit zu nutzen. Erichsen, was darf ich für Sie bestellen? Billiner oder Selters oder phosphorsaures Eisen? Ein Kellner kam, und eine kleine Weile danach so stießen alle 3 mit ihren prächtig geschliffenen Römern an, denn auch Erichsen hatte von dem Rüdesheimer genommen, nachdem er sich vorher einer Wasserkaraffe versichert hatte. »Gamle Danmark«, sagte Penz, worauf Holk ein 2. Mal anstoßend erwiderte. »Gewiss, Penz, gamle Danmark, und je gamler, desto mehr. Denn was uns je trennen könnte, gebe Gott, dass der Tag fern sei«, das ist das neue Dänemark. Das alte, da bin ich mit dabei, dem trink ich zu. Friedrich VII. Und unsere Prinzessin. Aber sagen Sie, Penz, was ist nur in meine guten Kopenhagener gefahren und vor allem in diese gemütliche Weinstube? Sehen Sie doch nur da drüben, wie das alles aufgeregt ist und sich die Blätter aus den Händen reißt und Oberstleutnant Faborg. Ja, es ist Faborg. Den muss ich nachher begrüßen. Sehen Sie doch nur, der glüht ja wie ein Puter, fuchtelt mit dem Zeitungsstock in der Luft umher, als ob es ein Dragonersäbel wäre. Auf wen redet er denn eigentlich ein? Auf den armen Todd. Arm, warum? Weil man, soviel ich weiß, Todd im Verdacht hat, dass er auch mit im Komplott sei. in welchem Komplott? Aber Holk, Sie sind ja wenigstens um ein Menschenalter zurück. Freilich, da Sie gestern gepackt haben und heute gereist sind, so sind Sie halb entschuldigt. Wir haben hier allerdings sowas wie ein Komplott. Hall soll über die Klinge springen. Und das nennen Sie Komplott? Ich entsinne mich übrigens, Sie schrieben mir schon davon. Ich bitte Sie, lassen Sie den guten Hall doch springen. Er wird sich selber nicht viel draus machen. Das aus den Fugen gehende Dänemark, woran ich übrigens noch lange nicht glaube, wieder einzurenken. Schon Hamlet wollte nicht. Und nun gar Hall. Nun, der will auch nicht. Darin haben Sie recht. Aber unsere Prinzessin will es. Und das gibt den Ausschlag. So wenig Vertrauen sie zu dem König hat, was mit ihrer Abneigung gegen die Danner zusammenhängt, so viel Vertrauen hat sie nun mal zu Hall. Nur Hall kann retten. Und deshalb muss er im Amt bleiben. Und wie die Prinzessin denkt, ich bitte Sie, sich mit ihrer entgegengesetzten Meinung ihr gegenüber nicht etwa dekouvrieren zu wollen, so denken viele, Hall soll bleiben. Und deshalb sehen Sie auch Faerborg mit seinem Zeitungsstock wie einen Gladiator fechten. Erichsen war der erregten Szene drüben ebenfalls gefolgt. Ein Glück, dass Demesa am Nachbartische sitzt, sagt er. Der wird es wieder in Ordnung bringen. Ach, gehen Sie mir, Erichsen, mit wieder in Ordnung bringen. Als ob Faerborg, dieser Stockdäne, der Mann wäre, sich beruhigen zu lassen, wenn er mal in Unruhe ist. Und nun gar von Demesa. Demesa ist sein Vorgesetzter. Ja, was heißt Vorgesetzter? Er ist sein Vorgesetzter, wenn er die Brigade inspiziert. Aber nicht sein Vorgesetzter hier, bei Vincent oder irgend sonst wo. Geschweige, wenn es sich um Politik handelt, um dänische Politik, von der Demesa nichts versteht. Wenigstens nicht in Faerborgs Augen. Demesa ist ihm ein Fremder. Und es hat auch was für sich. Demesas Vater war ein portugiesischer Jude. Alle Portugiesen sind eigentlich Juden. Und kam, was Holk vielleicht nicht weiß, vor so und so vielen Jahren als ein Schiffsdoktor hier nach Kopenhagen herüber. Und wenn es auch nicht sicher verbürgt wäre, Sie können es übrigens in jedem Buche nachschlagen, und Demesa selbst macht auch gar keinen Hehl daraus, so können Sie ihm die Abstammung von der Stirn lesen. Und dazu dieser Portugiesen-Tin. Erichsen hatte seine Freude daran und nickte zustimmend. Und wenn er bloß den südlichen Teint hätte, fuhr Penz fort, er ist aber überhaupt auf den Süden, um nicht zu sagen auf den Orient eingerichtet. Und Wetterglas und Windfahne sind so ziemlich die größten Unentbehrlichkeiten für ihn. Er friert immer. Und was andere frische Luft nennen, das nennt er Zug oder Wind oder Orkan. Ich möchte wohl wissen, wie sich unser König Waldemar, der Sieger, der alle Jahre wenigstens 53 Wochen auf See war, zu dem Mesa gestellt hätte. Bis dahin war Erichsen unter Zustimmung gefolgt. Aber all dies Letzte war doch wieder sehr unvorsichtig gesprochen und traf den angekränkelten langen Kammerherrn viel, viel mehr noch, als es Demesa traf. »Ich begreife Sie nicht, Penz«, nahm er, der sonst nie sprach, jetzt empfindlich das Wort. »Sie werden schließlich noch beweisen wollen, dass man absolut ohne Wolle leben muss, um überhaupt als Soldat zu gelten. Ich weiß, Demesa steckt in Flanell, weil er immer friert. Aber sein fröstelnder Zustand hat ihn nicht abgehalten, bei Friderizia anno 49 sehr viel und bei Itzte das Jahr darauf eigentlich alles zu tun. Ich für meine Person zweifle nicht, dass Napoleon gerade so gut nach dem Thermometer gesehen hat wie andere Menschen. In Russland war es freilich unnötig. Übrigens sehe ich, dass man drüben in der Offiziersecke wieder beim Zeitungslesen ist und das Streiten uns überlässt. Ob wir hinübergehen und Demesa begrüßen? Ich denke, wir lassen es, sagte Holk. Er könnte nach diesem und jenem fragen, worauf ich gerade heute nicht antworten möchte. Nicht dem Mesas wegen bin ich ängstlich, der jede Meinung respektiert, aber der anderen Herren halber, unter denen nach meiner freilich schwachen Personalkenntnis einige Durchgänger sind. So, wenn ich recht sehe, Oberstleutnant Tersling da, links, am Fenster. Und dann denke ich auch an unsere Prinzessin, der als einer politischen Dame alles gleich zugetragen wird. Ich bange ohnehin vor dem Kreuzverhör, dem ich morgen oder in den nächsten Tagen ausgesetzt sein werde.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die 6. von insgesamt 22 Folgen aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Unum Kubulwane, so heißen eine südafrikanische Regengöttin und das neue Trioalbum des Pianisten Ndudusu Makatini. Unum Kubulwane ist unser Album der Woche, erschienen ist es gerade bei Blue Note. Im Fenster nach Europa heute die WDR Big Band und das WDR Radioorchester mit einem Curtis Mayfield Tribute-Programm. Aufgenommen im September 2023 mit dem Neo-Soul-Sänger Bilal in der Kölner Philharmonie. Wir stellen das neue Album des Pianisten Max Freitag vor und wir müssen uns mit Alex Riel von einem großen dänischen Schlagzeuger verabschieden. In den 1960er Jahren spielte er in der Hausband des Kopenhagener Jazzclubs Montmartre und begleitete dort vorrangig große amerikanische Jazzmusiker. Am vergangenen Sonntag ist Alex Riel im Alter von 83 Jahren in Kopenhagen gestorben. Mit einer Erinnerung an ihn starten wir heute. Er ist gleich in einer alten Studio-Session mit dem Saxophonisten Ben Webster zu hören. Ich bin Sarah Seidel und sage herzlich willkommen. Musik.